Vor uns und in uns ist vielleicht Resignation, Enttäuschung, all das, was wir geträumt haben, was wir gehofft haben, hat sich so nicht eingelöst. So kann es nicht weitergehen, sagt jemand, der sein Konto anguckt und merkt, dass die roten Zahlen nicht weniger werden, sondern sich nur in der Zusammensetzung ändern. So kann es nicht weitergehen, sagt eine Hausfrau, eine Mutter, die spürt, dass die vielfältigen Herausforderungen des Familienmanagements sie an die Belastungsgrenze bringen. So kann es nicht weitergehen, sagen Menschen, die sich im Leben verlaufen haben, aber nicht wissen, wie sie aus dem Hamsterrad herauskommen. Immer mehr Anstrengung, immer mehr Termine, immer mehr Verpflichtungen, immer kürzere neue Impulse, wie man sich einstellen, verändern oder anpassen muss. So kann es nicht weitergehen. Und darin schwingt auf der einen Seite mit die Erkenntnis, an die Grenze gestoßen zu sein, und zur gleichen Zeit schwingt mit, dass man eigentlich keinen richtigen Plan, keinen Weg und kein wirklich anderes Ziel hat, auf das hin man sich bewegen kann. Man weiß nur, so nicht weiter, so nicht länger. So kann es nicht weitergehen. Ich möchte heute Morgen mit einem sehr kurzen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium versuchen, diese Situation aufzugreifen. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Markus-Evangeliums, wir sind ja dieser Woche mit dem Tag Buß- und Bettag unterwegs, ich habe mich gefragt, wie haben die Leute diesen Satz Jesu gehört oder was steckt in diesem einen Satz Jesu eigentlich drin, den wir heute schon angegeben auf unseren Wochenzetteln als Predigtgrundlage haben. Die Zeit ist erfüllt, ruft Jesus, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Kehrt um und glaubt an die Heilsbotschaft. Toll, sagen die einen, die Pragmatiker. Und wie geht das? Was ist das für eine Überschrift? Glaubt an das Evangelium. Glaubt an die Botschaft des Heils. Kehrt um. Glaubt. Ich habe gedacht, diese Botschaft ist genau diese Botschaft, die Menschen brauchen, die für sich innerlich wissen, ohne eine Antwort zu haben, aber nur das eine wissen, so kann es nicht weitergehen. Wir glauben ja oft, wenn wir in der Gemeinde schon viele Jahre unterwegs sind, dass allen Menschen draußen und drinnen, egal wo wir sind, dass sie eine klare Lebenskonzeption haben, dass sie gut situiert sind, dass sie abgesichert sind, dass unter jedem anderen Dach auf jeden Fall mehr Glück, Zufriedenheit, Freude und Wohlsein herrschen als bei mir. Es geht anderen immer besser als mir. Die Kirschen im Nachbarsgarten waren immer schon größer, wurmfreier, roter, schmeckten immer schon besser. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist nahe gekommen, sagt Jesus, kehrt um und glaubt an die Botschaft des Heils. Kehrt um. Wie macht man das? Oder wenn wir sagen, wie macht man das, ist ja die Frage naheliegend, wer soll es machen? Ich will uns heute sozusagen in der Kürze der Zeit drei unterschiedliche Personen aus der Bibel kurz vorstellen, die in so einer Situation standen, wo sie merkten, so kann es nicht weitergehen. Und dieser Satz ist nicht immer nur der Satz, den die betreffende Person selbst sagt. Also wir zu uns selbst, dass wir spüren, wir sind am Ende der Kraft, so kann es nicht weitergehen. Sondern es gibt auch Situationen, in denen wir als Christen, als Nachfolger Jesu oder als Zugehörige zum Volk Gottes diesen Satz hören, weil Gott ihn uns sagt, hör mal, Männchen, Töchterchen, so kann es nicht weitergehen. Das ist immer der Satz, den freitags nachmittags die Eltern gerne ihren Kindern sagen, wenn sie ins Kinderzimmer kommen und dann aufgeräumt werden muss. Also so kann es nicht weitergehen, weil nächste Woche kriege ich die Tür nicht mehr auf. So kann es nicht weitergehen. Aus dem Munde Gottes zu hören ist eine Situation, der wir begegnen werden. Person Nummer eins, so kann es nicht weitergehen, ist der Prophet Elia. Im ersten Buch, des Buches Könige, 1. Könige, Kapitel 19, Vers, 1. Könige 19, ab Vers 9. Da geht es darum, dass Elia die wunderbare Schlacht geschlagen hat gegen den König und seine Königin. Er hat Baals Priester, die das Volk zum Götzendienst verführt haben, erschlagen. Die Königin schwört Rache und sagt ihm, heute Abend wirst du schon, wenn es geht, wenn die Sonne untergeht, wirst du tot sein. Und Elia gibt Fersengeld und flüchtet und erlebt die wunderbare Versorgung Gottes, dass er auf der Flucht von Gott ermutigt wird, aufzustehen, weiterzugehen. Er ist ausgebrannt, er ist fertig. So kann es nicht weitergehen. Er kann sogar sagen, so kann ich nicht mehr weitergehen. Ich habe keine Kraft mehr. Und Gott ermutigt ihn und sagt ihm, er soll weitergehen, sonst verpasst er das Eigentliche. Und er macht sich auf und er läuft weiter und kommt dann an den Berg Horeb, wo es sozusagen, wo er sich verbirgt, wo er übernachtet und wo er eine wunderbare Gotteserscheinung hat. Gott fragt ihn, Elia, was machst du da? Oder was machst du hier? Und das Interessante ist, dass Elia, also Gott braucht nur wenige Worte, Gott fragt Elia, was machst du? Hier sind vier Worte. Aber die Erklärung des Elia sind mindestens 5 oder 6 oder 7 Zeilen lang. Der macht richtig viel Worte über seine Situation. Wir haben einen Propheten, der für Gott gestritten hat. Wir haben einen Propheten, der sich für Gott ereifert hat. Wir haben einen Propheten, der gekämpft hat für die Ehre Gottes, der in unseren Augen, so würden wir sagen, Großes geleistet hat für Gott und der sich in seinem innersten Herzen als Hasenfuß erkennt, als jemand, der Angst bekommt, könnte man sagen, vor einer Frau, die ihm etwas Böses androht. Und die ganze siegreiche Erfahrung der Vergangenheit, die hinter ihm liegt, verliert an Gewicht, weil man erschöpft ist, weil man am Ende seiner Kraft ist. Und wenn man am Ende seiner Kraft ist und am Ende seiner ganzen inneren Möglichkeiten, wenn man merkt, die Batterien sind alle, dann will das mit dem Lob Gottes und dem Glauben an eine sonnige Zukunft nicht richtig gelingen. Dann fällt es einem schwer zu glauben, morgen wird es schön. Denn alles, was ich spüre, alles, was ich empfinde, ist Leere mit Doppel-E, ist Kraftlosigkeit. Alles, was ich in mir höre, ist, du schaffst das nicht. Das hat keinen Sinn. Lass gut sein. Und je länger man auf so einer Strecke unterwegs ist, desto lauter wird diese Stimme und desto dunkler kann es in einem werden. Dieser Elia war in seiner Lebenssituation geprägt von Müdigkeit, Enttäuschung, Mutlosigkeit. Und das Interessante ist, wenn man erstmal so müde, enttäuscht und mutlos ist, wird man einsam. Das ist so eine Bewegung in zwei Richtungen. Einsam werde ich, weil ich mich zurückziehe, weil mir alles zu viel ist, was sozialer Kontakt bedeutet. Ich mag jetzt alles, bloß mit keinem reden. Hoffentlich klingelt das Telefon nicht. Wenn ich rausgehe, hoffentlich begegnet mir keiner meiner Nachbarn, schon gar nicht der oder die, die gerne stehen bleibt und mit mir schwätzt. Wenn man am Ende ist, wenn man müde ist, dann zieht man sich selbst in seine Höhle, in sein Schweigen, in seine dunklen Gedanken zurück. Man unterlässt so ziemlich alles, was Anstrengung bedeutet, was Aufstehen bedeutet, was Kontakt bedeutet, was Ungewissheit bedeutet. Man lässt es von sich aus sein. Weil man es von sich aus sein lässt und weil man sich zurückzieht, können auch die anderen mich nicht mit dem, was sie vielleicht sagen könnten und wollten, erreichen. Ich sende Signale der Distanz und andere bleiben auf Distanz. Ich stelle das Reden ein und weil ich das Reden einstelle, höre ich auch nichts. Es gibt niemand, der mir antwortet, weil ich das Gespräch ja auch nicht gesucht habe. Elia zieht sich in die Höhle zurück, in dem wahrsten Sinne des Wortes. Und das Interessante ist, dass Gott ihn aufstört. Und dass Gott ihn ernst nimmt und sagt, was machst du da? Elia, was machst du hier? Und Elia erklärt Gott seine Lebenssituation. Er beschreibt ihm die Enttäuschung. Und wer so mit Gott unterwegs ist, und seine ganze Enttäuschung Gott erläutert und erklärt, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich da in mein eigenes Herz reingucke, dann ist es immer der verzweifelte Versuch, gegen Gott doch recht zu haben. Zu sagen, schau mal, mir geht's so und so und so und so. Und das geht mir deshalb so, weil und weil. Und wir erklären Gott unsere Enttäuschung und wir sagen, was uns schwer ist. Und eigentlich hoffen wir, dass Gott sagt, ja, du armer Kerl, aber du hast es auch schwer. Und die anderen sind böse und du bist gut. Selbst wenn Gott es so sagen würde und eine Pause macht nach diesen Sätzen, kann ich euch versichern, der Dialog hört da nicht auf. Gott würde euch anlächeln, euch zwinkern und sagen, jetzt habe ich dir gesagt, es geht, du hast recht und es geht dir zu Recht schlecht und du hast es wirklich schwer. Und geht es dir jetzt besser? Und wir würden sagen, nein, im Gegenteil, mir geht es jetzt sogar noch schlechter als vorher. Du sagst mir auch, mir geht es so. Nein, mir geht es nicht besser. Wenn wir uns unsere eigenen Enttäuschungen, unsere eigenen Niedergeschlagenheit noch durch viele Worte vergewissern, geht es uns nicht besser danach. Wir fühlen uns kurzfristig erleichtert, aber die ganze Situation, alle Gedanken, die wir haben, sind nicht ausgetauscht, sind nach wie vor dieselben. Sie sind dunkel, sie sind gefärbt in ein fröhliches Schwarz und gleißendes Anthrazit. Sie bleiben dunkel. Ich bin enttäuscht. Elia war enttäuscht. Elia war sauer. Elia saß da in seiner Höhle und schmollte. Schmollte gegen Gott und die Welt. Und Gott versucht ihn zu erreichen und sagt zunächst einmal, was machst du hier? Warum bist du da? Elia musste umkehren. Kehrt um. Und glaubt. Zwei Dinge tun Not. Elia musste umkehren. Elia musste entdecken, dass er mit sich und seiner Denke, mit sich und seiner Erfahrung, mit sich und seiner Flucht vor Gott, sich von Gott entfernt hatte. Er brauchte eine Standortbestimmung, sozusagen, er muss auf das Handy seiner Seele gucken und entdecken, wo das himmlische, ja, Positionierungssystem ihm sagt, du stehst hier. Du bist zu weit weg von mir. Du stehst hier, aber du solltest dort sein. Was machst du hier? Elia kriegt von Gott zunächst einmal die Standortbestimmung. Was machst du hier? Du bist hier in deiner Höhle. Du bist enttäuscht, du bist niedergeschlagen und du bleibst letztlich hinter dem zurück, was Gott für dich vorgesehen hat. Das Schlimme ist, dass wenn wir uns in die Höhle unserer eigenen Enttäuschung zurückziehen und dort verweilen und uns dort unendlich selbst leid tun, wir uns nicht bewegen und das, was Gott an Segen für uns bereit hielte, wenn wir uns bewegen täten, verpassen wir, weil wir uns nicht bewegen, weil wir schmollen, weil wir uns eingeschlossen haben, sozusagen in die Höhle unserer Enttäuschung. Gott fordert den Elia in diesem Kapitel heraus und Gott selber geht noch einmal an Elia vorbei und verändert ihn. Wodurch? Gott verändert den Elia, indem er Elia sozusagen zeigt, wer er Gott selbst ist. Er lässt so den Elia einen Blick hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Da ist richtig alles geboten. Ja, Erdbeben, Rauch, Wolken, Sturm. Da ist ein großes Szenario. Und am Ende geht Gott an Elia vorbei in einem leisen Säuseln. Der Enttäuschte, von Gott Enttäuschte, sieht nicht mehr die kleinen Zwischentöne. Der von Gott Enttäuschte, der müde gewordene, sieht nicht mehr die zarten Töne der Güte und Gnade Gottes, die in dem Leben auftauchen. Er sieht nur noch die große Dunkelheit des eigenen Selbst. Elia braucht eine Blickveränderung. Kehrt um. Bedeutet, schau, wo du stehst. Wo du bist. Und dann schau hin zu Gott. Elia musste Gott anschauen. Weg von seiner Enttäuschung, weg von seinen Schmerzen, weg von seiner Geschichte, weg von seinen Kämpfen. Er musste Gott anschauen. Und im Anschauen Gottes, so schreibt Paulus im Korintherbrief später, werden wir verwandelt. Im Anschauen der Herrlichkeit Gottes werden wir verwandelt. Das Licht Gottes trifft uns und wir nehmen uns wahr, wer wir sind. Oder wir können es auch sagen, wie Jesus sagt, glaubt an das Evangelium. Wenn ich das Evangelium anschaue, wenn ich die Botschaft der Liebe Gottes in Jesus anschaue, wird mich diese Botschaft Jesu verändern. Wenn ich sehe, wer Jesus ist, wohin sollte ich gehen? Ja, so haben wir gesungen. Wohin sollte ich denn schon gehen? An seinem Tisch, da werde ich satt. Das heißt, ich muss wegschauen von meinem Mangel, wegschauen von meiner Enttäuschung. Ich muss hinschauen zu dem, der mir im Angesicht von allen Schwierigkeiten, die bleiben manchmal, ich muss hinschauen zu dem, der mir trotz aller Widrigkeiten in meinem Leben um mich herum mir einen Tisch gedeckt hat. Das ist toll. Das ist großartig. Inmitten von Hektik gibt es einen gedeckten Tisch der Güte Gottes für dich und für mich. Siehst du ihn? Kehr um heißt, nimm deinen Blick weg von dem, was du bis jetzt siehst. Schau auf diesen gedeckten Tisch. Das kann sehr unterschiedlich sein. Der gedeckte Tisch kann sein, dass jemand wirklich mich anruft und mit mir ins Gespräch kommt. Der gedeckte Tisch kann plötzlich sein, dass ich spüre, wie ein Lied in mir klingt und mir die Botschaft von der Güte Gottes nahe bringt. Und dann merke ich, wenn ich dieses Lied in mir zulasse und anstimmen lasse und einstimme und mitsinge, wie sich der Tisch geradezu deckt und wie ich etwas von der Güte und der Größe und der Liebe Jesu in mir plötzlich wahrnehmen kann und sehen kann. Elia brauchte eine Blickveränderung. Elia musste von dem, was in ihm war, von der Dunkelheit wegschauen, musste hinschauen zu Gott. Und es brauchte eine Zeit, bis sozusagen durch das ganze Getöse hindurch Elia spürte die Sanftheit, die Zartheit und die Liebe Gottes. Und dann bekommt er einen Auftrag und macht sich auf und wird wieder weitergehen in seinem Leben für das, was Gott für ihn vorbereitet hat. Erste Schnittfläche. Zweite Person, die sich verlaufen hat, war David. Der König David war erfolgreich. Wir lesen im zweiten Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12, ist beschrieben, wie der Prophet Nathan zu David kommt. Was war passiert? David war ein König, der viele kleinere und größere Kriege gegen die Nachbarvölker führte, um sein eigenes Land zu befrieden an den äußeren Grenzen. Er war sehr erfolgreich. Er war oft unterwegs. Er hat viele Schlachten geschlagen. Aber in dieser speziellen Situation damals, als es gegen die Aramäer ging, war er nicht mit bei den, sozusagen, bei den Schlachten dabei. Er ließ seine Truppen und seinen Heerführer Joab die Kämpfe führen und er selber blieb in Jerusalem. Und wie das so ist, wenn man König ist, man hat wunderbare Aussichten, man hat schöne Häuser, man hat wunderbare Gelegenheiten, sozusagen in die Gärten zu gehen, auf dem Dach zu sein, die Gegend zu beobachten, das Wetter zu genießen, die Kühle des Meeres wieder zu spüren, die am Abend mit dem Wind zurückkommt vom Meer. Herrlich. David genießt das. Und während er so es genießt und oben auf seinem Dach langläuft, entdeckt er, dass man von dort auch wunderbar in die Schlafzimmer von alleinstehenden Frauen gucken kann. Und er sieht die Bathsheba, wie sie sich abends wäscht. Und es passiert genau das, was bei Männern immer passiert, über die Augen, Lust entsteht. Und er lässt sich auf sie ein, hat ein Verhältnis mit ihr, das nicht ohne Folgen bleibt. Nicht genug damit. Bis jetzt passiert weiter nichts. Aber wenn die Frau schwanger wird und der Mann, ihr eigener Mann, mit in der Truppe ist, die gerade Krieg führt, dann steht schon mal die Frage auf, wo kommt das Baby denn eigentlich her? Wer war denn da tätig, wenn nicht der Ehemann? So Fernzeugung von der Front nach Jerusalem ist auch damals unüblich gewesen. Also lag nahe, da muss irgendwas passiert sein. Was macht David? David als König nutzt seine ganze Macht und versucht sozusagen, als dann Kampfpause ist, den Uriah, den Ehemann der Frau, mit der David geschlafen hat, die Bathsheba, er versucht also diesen Soldaten einen Sonderurlaub zu gewähren, damit er in Sturm und Drang zu seiner Frau geht. Aber er hat nicht mit der Loyalität seines Soldaten gerechnet. Der Soldat verließ die Truppe nicht. Er blieb bei der Einheit. Er blieb dem König loyal. Damit hatte David nicht gerechnet. Also brauchte es einen anderen Plan. Und dieser Plan war perfide. Dieser Plan sah vor, dass man einen Angriff gegen alle militärischen Überlegungen in die Nähe einer Stadtmauer vortrug, obwohl man wusste, dass man von dort, von oben runter von der Mauer wahrscheinlich Verluste erleiden würde. Aber das sollte genau so sein. Paulus beauftragt seinen General, einen solchen Angriff vorzubereiten. Und wenn dann die Gegenwehr von der Stadtmauer kommt, sollten sich die Truppen, die Schutztruppen oder die eigenen Leute so zurückziehen, dass der Soldat Uriah schutzlos dem fremden Feuer freigegeben ist, den Steinen, den Pfeilen, den Speeren und was auch immer, und dabei möglichst zu Tode kommt. Gesagt, getan. Wenn man genau in den Text reinliest, hat es sogar noch einige andere unschuldige Soldaten das Leben gekostet, die mit bei diesem Überfall und bei dieser Exkursion ums Leben kamen. Also Uriah war tot, das Problem war gelöst. Scheinbar. Offensichtlich. Und da kommt dann Gott ins Spiel, dass Gott sagt, so, lieber David, kann es nicht weitergehen. Und Gott schickt seinen Propheten Nathan zu dem König, der ihm eine nette Geschichte erzählt. Müssen wir sie ausführen. Jedenfalls geht es darum, dass einer, der ganz viele Schafe hat, seinen Nachbarn, der nur ein Schaf hat, das eine Schaf wegnimmt, um es einem Gast vorzusetzen. Nach der Melodie, ich will nicht meine große Herde beeinträchtigen. Ach, gib mir doch dein eines kleines Schaf, du hast ja eh nur eins. Das sind sie, ne? Und David wird gefragt von den Propheten, was hältst du davon? Und David regt sich auf und tobt und, ja, wie das so ist, und ruft, der Mann soll des Todes sein. Und Nathan ist ganz cool. Nathan guckt ihn an und sagt, der Mann bist du. Puff. Der Mann bist du. Du hast ja gerade selbst das Urteil gesprochen. Du hast dich so verhalten. Gott sagt, so kann es nicht weitergehen. Und Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Faszinierende an der Gnade und Güte Gottes ist, wenn wir uns verlaufen haben, selbst wenn wir wie David in dieser Situation so extrem weit weg waren von Gott, ist immer noch Raum für Buße und Umkehr. Diese Geschichte wird uns nicht erzählt, damit wir es auch so machen. Diese Geschichte wurde uns erzählt, damit wir die Größe und Güte Gottes sehen, mit der er Menschen begegnet. David kehrt um. Er schlägt in sich und entdeckt, ich bin es. Und er tut aufrichtig Buße. Er kehrt um, er zeigt Reue, er zeigt seinen Schmerz und wir können den Schmerz sozusagen in der Vollendung dann sogar lesen im Psalm 51. Dieser Psalm 51 ist das Gebet, das sozusagen David im Nachgang geschrieben hat, als Zeugnis für das, was durch welchen Prozess er gegangen ist, wenn er ruft, schaffe in mir Gott ein neues Herz. Er beschreibt vor Gott schonungslos seine Sünde. Er beschreibt, dass er Unrecht getan hat. Meine Bosheit erkenne ich. Sie steht mir vor Augen, meine Sünde. Er beschönt es nicht, er umschreibt es nicht. Er macht keine netten Bemerkungen darüber, dass es ja alles nicht ganz so schlimm war und eigentlich war es ja auch nicht so gemeint. Und ach, er sagt es, wie es war. Es ist meine Bosheit, es ist meine Schuld, es ist meine Sünde. Herr, wasche mich rein, schau nicht von mir weg, lass deine Gnade nicht an mir vorübergehen, zeig mir deine Gnade, zeig mir deine Liebe, wasche mich rein und vergib mir meine Sünde. Und schenk mir ein neues Herz. Ich brauche deinen Geist, dass der Weg der Umkehr gelingt. Jesus sagt, kehrt um. Und glaubt an das Evangelium. Das bedeutet, es braucht eine Wende. Es braucht nicht nur den Neustart, dasselbe noch einmal mit mehr Vehemenz zu betreiben. Es braucht wirklich eine Wende. Es braucht eine andere Richtung. Es braucht andere Werte. Umkehr bedeutet immer, dass Gott mich in einen Konflikt stellt, wo es darum geht, wie willst du weiter dein Leben führen? Nach dem, was dir wichtig ist oder nach dem, was mir wichtig ist? Umkehr bedeutet immer zu glauben, dass die Botschaft des Evangeliums, dass das Wort von Gott, dass das, was Gottes Sicht vom Leben ist, dass das, was Gott wichtig ist, dass das, was Gott will, größeres, wegweisendes Gewicht hat, als das, was mir als unmittelbarer Gewinn vor Augen steht. Kehrt um, ist immer dann nötig, wenn wir uns im Leben entfernt haben von dem, was Gott auf dem Herzen liegt. Kehrt um bedeutet, ihr braucht eine Wende. Ich brauche eine Wende. Es kann so nicht mehr weitergehen, weil ich spüre, ich habe die Freude verloren. Ich habe die Liebe verloren. Ich habe die innere Beziehung zu Jesus verloren. Ich habe den Dialog mit Gott verloren. Mein Leben mit Gott ist so öde geworden. Das Reden mit Gott ist so stumm geworden. All das ist ein Hinweis darauf, kehr um. Es braucht eine Wende. Und in dieser Wende ist einer der wesentlichen ersten Schritte, dass ich das Urteil Gottes über meine Lebenssituation zulasse. Ich habe vor dir und im Himmel gesündigt. Ich habe mich abgewendet von dir. Meine Schuld, meine Bosheit steht mir vor Augen. Ich habe mich verlaufen und festgefressen in meiner Anklage, in meiner Kritik, in meinen Gefühlen von Neid, in meinen Gefühlen von Rechthaberei, in meinen Gefühlen von Ausreden. Ich schiebe es zur Seite. Ich will umkehren und will deinem Wort und deiner Anrede und deiner Sicht von mir Glauben schenken und den Weg gehen. Dritter Aspekt der Umkehr, ich habe es gerade schon ganz verhalten angedeutet, ist die Geschichte vom verlorenen, sogenannten verlorenen Sohn. Der eigentliche verlorene Sohn ist nicht der, der bei den Schweinen war. Der ist umgekehrt. Der ist zurückgekommen. Der hat die Gnade und Barmherzigkeit und Liebe Gottes erfahren. Wenn wir von einem verlorenen Sohn reden in Lukas 15, dann wäre es gut, dass wir einmal hinschauen und sagen, interessanterweise ist vielleicht wirklich der verlorene Sohn der Ältere. Der, von dem es heißt, er war immer bei dem Herrn. Der, der immer für den Herrn gearbeitet hat. Aber in seinem Herzen hart geworden war. Ohne Barmherzigkeit. Rechthaberisch. Selbstgerecht. Vorurteile in sich tragend. Ohne Barmherzigkeit gegen seinen zurückgekommenen Bruder. Und der Vater tut dasselbe, was er bei dem Jüngeren gemacht hat. Er geht dem Älteren entgegen, wie er dem Jüngeren entgegengegangen ist. Und er lädt den Älteren zur Umkehr ein, wie er den Jüngeren zur Umkehr eingeladen hat. Aber vom Älteren hören wir nicht, dass er umkehrte. Wir hören von ihm nicht, dass er sich rufen ließ. Wir hören nur, dass Gott sagte, ich musste ihm doch vergeben. Das ist mein Sohn. Er ist zurückgekommen. Er war verloren. Er war tot. Er ist lebendig geworden, indem er zu mir zurückkommt. Da kann ich doch nicht drüber gehen. Das muss ich doch feiern. Bleib nicht hier stehen. Die Güte Gottes lädt uns zur Umkehr ein, egal wo wir uns im Leben verlaufen haben. Ob wir wirklich tief in der Sünde stecken wie David oder ob wir enttäuscht sind vom Leben, ausgebrannt, vom Lebensstil aufgefressen, am Ende unserer Kraft, verbissen in Enttäuschungen der Vergangenheit. Wir brauchen Umkehr. Oder ob wir wie der verlorene Sohn erstmal versucht haben, mit all dem, was wir wissen und können und was uns zur Verfügung steht, ein eigenes Leben zu führen. Uns selber Sicherheiten zu geben, um dann zu entdecken, sie tragen nicht. Was ist mit der Sicherheit des Geldes, die er hatte am Anfang seines Weges? Viele Freunde hatte er. Als er kein Geld mehr hatte, hatte er keine Freunde. Das Geld war weg und die Sicherheit war weg. Wer sich verlaufen hat im Leben, ich nehme es mal so als Chiffre, wer sich verlaufen hat, entweder in der eigenen Enttäuschung, in der eigenen Lebenserfahrung, vielleicht auch als Christ, in der eigenen Enttäuschung von früher, von dem, was in der Vergangenheit war und lebte, wer dabei stehen bleibt, wird, ein anderes Bild aus dem Alten Testament, zur Salzsäule. In ihm findet sich kein Leben mehr, weil das Brot von gestern macht nicht satt, sagen wir in einem Sprichwort. Wer immer und ewig zurückgewandt bleibt und beschwört, was ihn enttäuscht hat, was seine Verwundungen und Enttäuschungen waren und sind, verpasst das Leben, das Gott für ihn heute bereithält. Wer versündigt sich hat, wer sich versündigt hat vor Gott, wird irgendwann eines Tages von Gott an den Punkt geführt und gebracht, wo Gott sagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen reden. Kehr um. Gnade, Vergebung und Liebe von mir stehen für dich offen. Aber du musst umkehren. Du musst dich zu mir wenden. Du musst zu mir kommen. Gott bietet uns in seiner Gnade und Liebe Vergebung und Neuanfang an, Wiederherstellung der Beziehung. So wie bei dem verlorenen Sohn. Er bekommt einen Ring, eine Schuhe, ein Gewand, ein neuer Anfang, ein neuer Start. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist es. Wir müssen glauben, es braucht diese Entscheidung, diesem Wort, dieser Botschaft zu vertrauen, dass Gnade, Barmherzigkeit und Liebe Gottes größer sind als meine Erfahrung, größer sind als meine Sünde, größer sind als das, was ich denken kann, was für mich noch einmal passieren könnte an Gutem im Leben. Wer richtig in der Resignation sitzt, denkt, es gibt kein Morgen. Wer an das Evangelium glaubt, bekommt durch den Geist Gottes immer wieder neu Hoffnung. Ohne Hoffnung keine Zukunft. Ohne Liebe kein Leben bei Gott und mit Gott. Und ohne Glaube weder Liebe noch Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Weil Gott uns liebt, lädt er uns ein, ihm zu glauben und umzukehren. Weil Gott uns liebt und wir ihm glauben, gibt es für mich einen Morgen, eine Hoffnung, einen Neuanfang, einen Start. Dazu lade ich ein. Ich wünsche uns, dass wir am Ende des Markus-Evangeliums ein bisschen was von Markus gelernt haben und etwas neu entdeckt haben von der Größe und Liebe Gottes in Jesus Christus. Und dass wir heute am letzten Sonntag im Kirchenjahr entdecken, weil wir ihm glauben, gibt es nicht nur Hoffnung, sondern weil wir ihm glauben, gibt es auch für uns eine Ewigkeit, auf die wir zugehen, wo abgewischt werden alle Tränen, wo weggenommen werden alle Krankheiten und wo ein neuer Himmel und eine neue Erde auf uns warten in der Gegenwart Gottes. Kehrt um und glaubt dieser Botschaft des Heils. Amen.